Alice Weidel wollte Björn Höcke wegen seiner rechtsextremen Haltung loswerden und sie hat es nicht geschafft. Und um nicht selbst vom Hof gejagt zu werden, musste sie ihn jetzt irgendwie doch noch gut finden und deswegen stand sie da ziemlich wortlos da und das war ein absoluter Punktgewinn für Sarah Wagenknecht. Das ist wahrscheinlich der größte Vorwurf, den man Alice Weidel machen kann, dass sie in ihrer Partei die eindeutig rechtsextremistischen Tendenzen dermaßen schützt und nicht selbst die Konsequenz zieht und sagt, wenn der drin bleibt, dann gehe ich selber raus.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen. Ich hoffe, Ihr Wochenende, liebe Podcast-Freunde, läuft bisher rund und unbeschwert. Und natürlich ein dickes Danke hier vom gesamten Hamburger Morgenteam dafür, dass Sie sich heute erneut für unseren Podcast entschieden haben. Wer uns regelmäßig hört, weiß, am Samstag ist es immer ein bisschen mehr als nur Hamburg. Wir nutzen das Wochenende, um auch aufs große Ganze zu blicken. Sprich, wir schauen gern nach Berlin, wir schauen auf die Bundesregierung, wir analysieren Landtagswahlen, sprich, wir grasen die wichtigen Themen unserer Zeit ab. Letzte Woche hatten wir Sabine Adler vom Deutschlandradio zugeschaltet. Es ging um den Ukraine-Krieg. Heute ist mein Kollege Jörg Quos dabei. Er ist Chefredakteur der Funke Zentralredaktion in Berlin und damit auch für das Abendblatt zuständig. Außerdem ist er Bestsellerautor, hat zusammen mit unserem Chefredakteur hier beim Abendblatt, Lars Haider, das Buch geschrieben, der Blabla-Wumms. Es geht um Politiker und um das, was sie sagen, wenn sie was sagen, beziehungsweise was sie damit nicht sagen. Also um Politiker-Blabla. Jörg, Gruß in die Hauptstadt und als erste Frage. Hast du das sogenannte TV-Duell gesehen zwischen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel?
Ich war sogar eingeladen, diesem Gespräch persönlich beizuwohnen, aber ich habe es dann doch vorgezogen, es im Fernsehen und auf dem Smartphone zu gucken.
Ja, aber das ist ja schon, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wir werden uns ja gleich mit dem Kanzler beschäftigen, mit der Ampel. Wir werden über Kevin Kühnert reden, aber zuerst doch tatsächlich mal über die wahrscheinlich aktuell umstrittensten Frauen in unserem Land. Das Duell lief ja bei den Kollegen von Welt TV. Du warst eingeladen, hast es aber dann auf dem Handy gesehen, finde ich ja auch spannend. Ist das für dich jetzt clever, diese beiden Frauen in so ein Setting zu packen als Journalist? Oder sagst du auch auf der anderen Seite, muss man mal bedenken, na, das sind schon zwei sehr polarisierende Politikerinnen, muss man denen so eine große Plattform geben? Was ist deine Meinung dazu?
Also ich fand's clever, beide zu präsentieren, weil sie sind ja tatsächlich beide super erfolgreich. Und die Frage ist ja auch tatsächlich, wo ist denn, wie groß ist denn die Schnittmenge zwischen den beiden? Und deswegen war das schon ein interessanter journalistischer Feldversuch, die beiden mal direkt zusammenzubringen. Und sie sind zwei gnadenlose Populistinnen. Und da besteht immer die Chance auch für Journalisten, sie ein Stück weit zu entlarven in ihrem Populismus. Darauf hat man wohl auch gesetzt bei den Kollegen bei der Welt. Und ich habe nicht verstanden, warum das so im Vorfeld so negativ beurteilt wurde, dass man die beiden zusammenbringt. Ich fand es einen mutigen journalistischen Versuch.
Ich habe mal zwei Aussagen rausgesucht, Jörg. Die stehen nicht repräsentativ für dieses Gespräch. Ich fand sie einfach bloß ganz interessant. Es ist ja auch so ein bisschen politische Unterhaltung, muss man ja auch dazu sagen. Und du sagst gleich mal, wie du das siehst. Der erste O-Ton, der kommt, da geht es um die Frage an Alice Weidel, wen sie wählen würde. Kamala Harris oder Donald Trump. Und sie sagt, sie würde Donald Trump bevorzugen. Und hier ist ihre Begründung.
Weil er als Präsident aus meiner Sicht, obwohl er eine sehr polarisierende Persönlichkeit ist, darum musste ich gerade lachen, als Frau Wagenknecht sagte, sie ist froh, dort nicht wählen zu müssen. Also er ist teilweise sehr, sehr scharf in seinen Äußerungen. Nichtsdestotrotz hat er eine gute Politik gemacht. Er hat keinen Krieg angefangen. Da ist er einer der wenigen oder der einzige Präsident in der Geschichte der Staaten, der keinen Krieg begonnen hat. Das muss man festhalten. Die Wirtschaftsdaten haben sich deutlich verbessert. Arbeitslosenquote runter. Eine Politik, die Migration zu begrenzen aus dem Süden. Also er hat eine sehr, sehr gute Bilanz. Nichtsdestotrotz ist der US-Wahlkampf auch für mich extrem speziell, sich die Debatten anzugucken. Teilweise ist das gar nicht auszuhalten. Also, aber wir sitzen im Glashaus und dürfen nicht mit Steinen werfen, schauen sich unsere Regierung an und die amtierenden Politiker. Das, gut. Da würde man sich auch manchmal wünschen, dass man hier nicht wählen müsste.
Also Alice Weidel, das muss man ihr erstmal lassen. Das ist ja nicht der politische Mainstream, den sie da zum Besten gibt. Sie sagt einfach, ich würde Trump wählen.
Ja, aber das darf uns doch nicht ernsthaft überraschen, dass ein Alice Weidel Trump wählen würde. Trump will 10 Millionen Migranten aus dem Land schaffen und bedient sich eines Vokabulars, das wir aus der AfD kennen, dass es da eine große politische Nähe gibt. Das ist ja logisch. Und im Übrigen ist die Analyse von Alice Weidel, was jetzt beispielsweise den Wirtschaftsteil angeht und auch was die Frage, haben die Amerikaner unter Trump einen Krieg begonnen, das ist sehr zutreffend. Ja, also tatsächlich ist Trump ein Präsident, der nicht seine Amtszeit mit einem Krieg begonnen hat, um zu zeigen, dass er der starke Mann im Weißen Haus ist. Und die Wirtschaftszahlen nach der Trump-Ära waren okay. Was hier natürlich nicht erwähnt ist, dass Trump ein Klima geschaffen hat, in dem Leute mit Fellmützen und Hörner auf dem Kopf das Kapitol stürmen, ja, und Abgeordnete bedrohen. Das hat sie natürlich nicht gesagt, ja, und das gehört natürlich zu seiner Analyse dazu. Und deswegen ist es halt doch erschreckend, wenn Demokraten so eine Wahlempfehlung für Trump abgeben, sich so positionieren, weil Trump tatsächlich auf diesem Feld, finde ich, das größte Defizit hat.
Und einmal bei Sarah Wagenknecht reinhören, die reagiert auf den Vorwurf, sie sei eine Kommunistin oder zumindest wäre sie vom Kommunismus stark geprägt, ziemlich ungehalten reagiert.
Also jetzt kommen Sie mir nicht auf die Tour. Ich bin keine Kommunistin und ich will auch nicht die Welt ins Bürgergeld einladen. Ich finde, ich bin für einen starken Sozialstaat. Und gerade wenn man den möchte, muss man verhindern, dass jeder in den Sozialstaat einwandern kann. Also das hat zum Beispiel die dänische Sozialdemokratie verstanden. Andere haben das bisher nicht verstanden. Aber so zu tun, als wären solche großen Summen aus dem Sozialstaat kürzbar, dann muss man den Sozialstaat auch für die Menschen kürzen, die ihn brauchen. Und das ist eigentlich, wenn ich mir Ihr Programm angucke, auch die AfD-Position. Sie wollen ja das Bürgergeld generell kürzen.
Mal abgesehen von der politischen Nähe, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, ist sie denn nun eine Kommunistin oder nicht, deiner Meinung nach? Oder ist die Diskussion überflüssig?
Na, sag mal so, wenn wir uns ihren persönlichen Lebensstil, den sie pflegt, anschauen, kann sie keine echte Kommunistin sein. Natürlich ist es absurd, dass sie so entnervt auf den Vorhalt reagiert, denn sie hat die kommunistische Plattform innerhalb der Linkspartei organisiert. Und das war jetzt nicht irgendwann Mitte der 90er, das war 2010, 2011. Also natürlich hat sie eine Nähe ideologisch zum Kommunismus, aber distanziert sich da Jahr für Jahr weiter davon und will viele Dinge, die sie früher gesagt hat, einfach nicht wahrnehmen. Genauso wie sie abstruse Dinge über die DDR gesagt hat, die beste Demokratie war die Deutschland je hatte nach dem Krieg und solche Sachen, das ist alles von ihr dokumentiert, aber sie distanziert sich nach und nach davon und deswegen ist es völlig richtig, ehrlich gesagt, dass Alice Weidel auch an diese alten Dinge, die doch gar nicht so lange zurückgehen, erinnert. Also sie ist dem Kommunismus wahrscheinlich heute nicht mehr so nah, aber diese Nähe gab es, absolut.
Mal so eine Art Fazit, ich würde sagen, dass ob die beiden Damen miteinander können oder inhaltlich Schnittmengen haben, ist gar nicht so sehr das Thema, sondern eher dann die Frage, wie würden sie es miteinander machen? Oder aber andersrum gefragt, was machen wir eigentlich, wenn die beiden koalieren?
Tja, also das habe ich mich auch gefragt während des Duells. Es gibt tatsächlich Schnittmengen, die sind erschreckend deutlich. Da geht es beispielsweise um Russland und um die Einstellung zum Ukraine-Krieg. Da gibt es ganz klare Überschneidungen, auch teilweise bei der Migration. Was passiert, wenn die beiden sich verbünden?
Könnte ja sein, oder? Oder hast du das Gefühl, also, das ist unmöglich?
Ich glaube, man kann in der Demokratie überhaupt nichts ausschließen. Wer hätte denn gedacht, dass die FDP mal mit den Grünen in eine Regierung eintritt? Ja, das hätte niemand gedacht. Also von dieser Ausschließerregelung halte ich gar nichts. Es sind halt zwei gnadenlose Populistinnen, die mit einem monströsen Ego Politik machen, dass ich glaube, dass es eine atmosphärisch wahnsinnig schwere Zusammenarbeit wäre. Ich glaube, von den beiden kann es echt nur eine geben.
Ja, und der eine Punkt, bei dem ich jetzt nochmal sagen würde, wo Alice Weidel, an der Stelle hatte Alice Weidel, finde ich, wenn man jetzt mal ihre Seite aus betrachtet, ohne jetzt Wohlwollen für sie zu haben, aber einfach sagt, handwerklich wirklich blank da stand, war die Frage, als Sarah Wagenknecht sie so vor sich hergetrieben hat mit dem Thema Björn Höcke. Ich finde, da war sie total, sie hat ja gar nichts gesagt. Also sie hat dann immer nach dem Motto, ich stehe hier und nicht Björn Höcke, das war absolut dünn. Ja.
Das war sehr klug von Sarah Wagenknecht. Deswegen hat sie, fand ich, in meiner Wahrnehmung auch die Nase vorne gehabt am Ende des Duells. Und was soll Alice Weidel auch machen? Es ist genau so, wie Sarah Wagenknecht es vorgetragen hat. Ne? Alice Weidel wollte Björn Höcke wegen seiner rechtsextremen Haltung loswerden und sie hat es nicht geschafft. Und um nicht selbst vom Hof gejagt zu werden, musste sie ihn jetzt irgendwie doch noch gut finden. Und deswegen stand sie da ziemlich wortlos da. Und das war ein absoluter Punktgewinn für Sarah Wagenknecht. Das ist wahrscheinlich der größte Vorwurf, den man Alice Weidel machen kann, dass sie in ihrer Partei die eindeutig rechtsextremistischen Tendenzen dermaßen schützt und nicht selbst die Konsequenz zieht und sagt, wenn der drin bleibt, dann gehe ich selber raus.
Ein anderes Thema in dieser Woche war natürlich der Rücktritt von Kevin Kühnert. Wobei ich als Einstieg mal dazu sage, ganz simple Frage, Jörg, ich wage zu bezweifeln, dass ein normaler Bürger oder sprich ein normaler Wähler in Anführungszeichen etwas mit dem Begriff Generalsekretär heutzutage überhaupt anfangen kann. Also weiß jemand, was so ein Generalsekretär macht?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wahrscheinlich politisch Interessierte schon. Interessanterweise hat die SPD noch gar nicht so lange Generalsekretäre. Das sind ja die, die unter dem Parteichef die Arbeit für das Grobe machen, die quasi die Kampagne organisieren, die dem Parteichef den Rücken frei halten. Und seit 1999 gibt es dieses Amt erst bei der SPD. Und da waren tatsächlich starke Leute drin, so Franz Müntefering beispielsweise, auch Lars Klingbeil war Generalsekretär, Hubertus Heil war zweimal Generalsekretär, also aus denen ist alles was geworden. Und Kevin Kühnert hatte genau diese Aufgabe, jetzt quasi die Partei auf Vordermann zu bringen und sie fit zu machen für die Bundestagswahl. Und wenn man jetzt mal auf das Ergebnis guckt, Zustand der Ampel, SPD wohlwollend bei 16%, ungefähr die Hälfte der CDU, dann hat das nicht besonders gut geklappt bei dem hochgelobten Generalsekretär. Ich war so ein bisschen erstaunt, welche Hymnen auf Kevin Kühnert gesungen wurden. Denn wenn man wirklich nur unabhängig von der Parteiarbeit, die er macht, mal auf das Ergebnis guckt, war das Ergebnis mehr als enttäuschend.
Ja, aber war das nicht auch so ein bisschen, nachdem Ricarda Lang ihren Rücktritt erklärt hat, dass das auch plötzlich so um die Ecken kam, dass man gesagt hat, sie wäre verbal und von den Argumenten so gut. Ja. Ich habe immer gedacht, das sind so Stanzen. So, und ist ja, das nicht einfach furchtbar. Nur, dass man nett ist zu jemand hinterher, genau. Der zurücktritt?
Genau, alle sind schrecklich nett zueinander und rufen sich nur das Beste nach. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist ein Stück weit Verlogenheit in der Politik. Man muss auch immer in der Lage sein, zu sagen, das war jetzt echt ein schlechter Job. Und jetzt mal unabhängig davon, wie man jetzt persönlich zu Ricarda Lang steht, sie haben es nicht gut gemacht. Und in Wahrheit ist ja auch der Rücktritt nur der Parteivorsitzende auch zu wenig, weil verbockt hat die Politik ja am Ende, haben die Regierungsmitglieder. Hm. Nicht Ricarda Lang hat das Heizungsgesetz verbockt, sondern es war der Bundeswirtschaftsminister. So. Und ich fand die Rücktritte der beiden Grünen, die fand ich konsequent. Wir haben das auch positiv kommentiert. Es ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass jemand persönliche Konsequenzen zieht. Ja? Hm. Manche schleppen sich ja, taumeln wie so ein Zombie ewig weiter. Ja? Und die beiden haben einen Strich gezogen und sind rausgegangen. Das war, wie ich finde, respektabel. Und auch bei Kevin Kühnert war es, glaube ich, jetzt der richtige Schritt, denn er hat wohl erkannt, dass er viel zu viel auf Sendung war, dass er sich völlig übernommen hat, gemessen an dem Ergebnis, das rausgekommen ist.
Ja, ich muss noch ein bisschen lachen über den Begriff Generalsekretär. Ich als alter weißer Mann würde immer sagen, Generalsekretär, das erinnert mich so an die Vorsitzenden der kommunistischen Partei in der Sowjetunion. Heutzutage würde man noch in so einer Firma sagen CEO oder sowas, oder? Oder Chef?
Ja, nee, General, also ich habe nicht die Assoziation Generalsekretär von alten kommunistischen Parteien, sondern General ist für mich der Mann für die Attacke.
Stimmt.
Und das ist genau die Rolle, die Generalsekretäre haben. Ne? Die scharfe Klinge führen, in die Talkshows gehen, den Gegner platt machen. Meistens noch schärfer, als es der Parteivorsitzende tun kann. Und da war auch Kevin Kühnert, ehrlich gesagt, relativ harmlos, gemessen an dem, was er als Juso-Vorsitzender so von sich gegeben hat. Und der Neue, über den wir vielleicht auch noch reden werden, Matthias Miersch, ich habe mir seine Vorstellungsrunde angeguckt, ein sehr sympathischer, ausgewogen formulierender Mensch, aber von Attacke und scharfer Klinge, rhetorisch war da relativ wenig zu spüren. Und wenn man mal so in die Zitate von einem Franz Müntefering zurückkommt, der wirklich immer mit seinen klaren, kurzen, sauerländischen Sätzen immer gesagt hat, was Sache ist, Opposition ist Mist, ja, SPD-Chef ist Geister neben dem Papst. Also diese Sätze von Müntefering, das waren alles Schlagzeilen, die er formulieren konnte. Und bei Matthias Miersch ist mir ehrlich gesagt aus der Vorstellungsrunde, außer dass er sympathisch rüberkam, kein einziger Satz so als Schlagzeile im Kopf geblieben. Und das ist ein bisschen das Problem, weil das ist genau die Rolle der Generalsekretäre. Die CDU hatte früher den legendären Geißler. Es gab Peter Glotz bei der SPD, Biedenkopf bei der CDU. Das waren Leute, die unheimlich scharf formulieren konnten, auch intellektuell eine enorme Flughöhe hatten. Und das ist jetzt spannend zu beobachten, ob Matthias Miersch diese Schärfe auch bringen kann, die es jetzt braucht, um die SPD wieder zu positionieren.
Ich gestehe das jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte den so gar nicht auf der Pfanne, ich hatte den Namen schon mal irgendwie gehört, aber wäre jetzt nicht darauf gekommen, dass er ein potenzieller Kandidat wäre, Kevin Kühnert zu ersetzen. Er hat ja, Und da wollte ich auch nochmal nachfragen. Er hat ja am Anfang sich zumindest in einem Bereich klar positioniert. Er hat sinngemäß gesagt, Friedrich Merz stünde für alles, wofür er eben nicht stünde. Und das haut doch so ein bisschen in die Kerbe von Olaf Scholz, der fest davon überzeugt ist, glaube ich jetzt tatsächlich wirklich, dass er davon überzeugt ist, dass Friedrich Merz der optimale Gegner für die SPD ist, um ihm diese berühmte Aufholjagd zu gewähren.
Ja. Aber ich fand das schon relativ dürftig, wenn du in deiner Selbstbeschreibung als Parteigeneralsekretär quasi die CDU brauchst, um deine Rolle und deine Agenda zu definieren. Das fand ich ein bisschen dünn. Das war kein kluger Schachzug mehr. Fiel mir ein altes Zitat von Franz Müntefering ein. Ich habe es in dem Podcast mitgebracht, ich habe es mir aufgeschrieben. Die Sozialdemokratie darf in dieser Regierung nicht der Rotkreuzwagen sein, der die Schwachen aufsammelt und der verhindert, dass die Schwarzen irgendwas Schlimmes machen. Daran habe ich mich erinnert. Ne? Also wenn die SPD sich jetzt so definiert, wir verhindern Friedrich Merz, das ist zu dünn für diese stolze Partei, die es schon so lange gibt. Die SPD muss sich selbst neu definieren. Und das größte Problem, das die SPD hat, und das hat man offenbar erkannt, weil man den Wahlkampf jetzt auch darauf ausrichten will, die SPD hat ihre Kernklientel verloren. Sie haben die gut verdienten Facharbeiter, die sind weg. Das sagen alle Studien nach den Wahlen, dass sie diese Klientel verloren hat und die müssen sie jetzt wieder bekommen. Das ist verdammt hart, denn wir haben nur noch ein Jahr, ein kurzes Jahr bis zur Bundestagswahl und wer da jetzt sich schon Richtung AfD oder auch BSW im Osten oder Richtung CDU orientiert hat, der ist schwer zurückzuholen.
Aber diese Art und Weise, wie sich so ein Generalsekretär in der Öffentlichkeit präsentiert und weil du eben den Bezug genommen hast zum Wort General und Attacke, ist das nicht auch so ein bisschen Zeitgeist mittlerweile, dass auch in der Politik so diese, ich sag jetzt mal, Lautsprecher, ja, die so ein bisschen ordentlich loslegen, dass das immer so gesagt wird, das wäre nicht mehr angebracht und man müsste jetzt einen anderen Ton pflegen. Und dann sehe ich immer, die Markus Söder in seiner Beliebtheit, gut, der ist auch nicht in der Regierung, aber trotzdem, der einfach ein Ding nach dem anderen raushaut und beliebt ist.
Marcel, da bin ich total bei dir. Da bin ich auch ein bisschen old-fashioned. Ich finde, in der demokratischen Auseinandersetzung muss Klartext möglich sein. Ja? Und ich weiß noch, wie alle über den Friedrich Merz hergefallen sind, als er von kleinen Paschas sprach, die es an Schulen gibt. Ne? Wer sich mit Lehrerinnen und Lehrern an Brennpunktschulen unterhält, der weiß ganz genau, dass es das gibt. Ja? Und sogar Cem Özdemir hat ihm jetzt noch nachträglich
ganz genau, habe ich auch gehört, ja.
Dass er doch recht hat. Natürlich hat Friedrich Merz in seiner Betrachtung da recht gehabt. Es gibt sowas, aber man darf solche Dinge heute oft nicht mehr formulieren und das macht die Politik so, ja, es verwässert sie so, es zeigt die Unterschiede nicht richtig auf und diese politische Korrektness, die sich auch jetzt über die Sprache in der Politik legt, die schädigt die Demokratie eher, als dass sie fördert. Das ist meine feste Meinung.
Ja, ich würde sagen, vielleicht nicht so sehr dieses Argument, ich glaube, du hast es im übertragenen Sinn gemeint, sonst korrigier mich, dieses, man darf es nicht sagen, man kann es natürlich sagen, man muss sich bloß dessen bewusst sein, was man damit vielleicht auslöst, man muss es auch aushalten können, was denn in den sozialen Medien los ist, weil der Normalbürger, der ja sowieso nicht bei X oder bei Twitter ist, den interessiert das doch gar nicht.
Ja, natürlich, man muss immer wissen, was die eigenen Worte anrichten. Das muss man also, auch wenn man als Generalsekretär scharf formuliert, das muss man immer im Blick haben. Aber deswegen braucht es auch bestimmte Leute, die eben diese Balanceakt, diese tägliche Gratwanderung, die sie hinkriegen. Ja. Und ich finde, wir hatten jetzt im Bundestag ein, zwei Debatten, die waren auch sehr scharf in der Auseinandersetzung zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Und ich finde das Wohltun im Parlament. Das Parlament ist genau der Ort, wo sowas stattfinden muss. Ja, die scharfe Auseinandersetzung mit offenem Visier, Möglichkeit quasi in die Debatte einzusteigen, auch für andere. Ja, ich finde, da muss es hin und nicht so, wie wir es jetzt erleben im Netz, wo die Debatte einen absurd scharfen Ton angenommen hat, ja, und quasi eine Parallelwelt entstanden ist zu unserer offiziellen politischen Welt.
Jörg, wir hatten Weidel Wagenknecht bisher, wir haben über den neuen Generalsekretär der SPD gesprochen, auch über Kevin Kühnert. Kommen wir einmal zum Kanzler und dem widmen wir uns jetzt ein bisschen ausführlicher. Der war am Dienstagabend zu Gast bei RTL, ein Direktspezial, der Kanzler im Gespräch mit unter anderem drei Gästen, die so ein bisschen, glaube ich, den Querschnitt der Bevölkerung widerspiegeln sollten. Und das ist doch aktuell ein bevorzugtes Format vom Kanzler. Er ist ja angeblich davon überzeugt, er müsse ganz oft direkt mit den Bürgern sprechen, dann würde alles gut, weil keine nervigen Journalisten, also so wie wir, die falschen Fragen raushauen oder die Zusammenhänge falsch darstellen. Das ist doch der Grund, warum er das macht, oder?
Absolut, absolut. Das haben eben, glaube ich, alle Berater jetzt gesagt, der Olaf Scholz. ist ja nicht der begnadete Kommunikator. Aber er ist dann am besten, wenn er wirklich auf ganz normale Menschen trifft und nicht auf uns Journalisten, die ihn dann piesacken und ihm ihre Zitate auch vorhalten vielleicht, ja, und mit einem relativ großen Background-Wissen ihn immer wieder stellen, sondern wenn er auf Leute trifft, die aus dem Bauch raus Dinge formulieren, die kann er am besten kontern, die kann er am besten überzeugen. Und deswegen sucht er immer wieder diese Bürgerformate. Er war auch bei uns, bei der Thüringer Allgemeinen, bei einem Lesertalk, wie es so schön heißt, und hat sich da sehr, sehr gut geschlagen. Immer dann, wenn er öffentliche Erklärungen vor Journalisten abgeben muss, spontan, ohne sie lange vorzuformulieren, dann wird es wahnsinnig hölzern. Da kommt ja fast nichts. Und das ist eine Schwäche, die haben seine Berater natürlich schon lange erkannt. Und deswegen wird er jetzt eingebucht auf so viel wie möglich Bürgerveranstaltungen, Leserveranstaltungen, wo er sich von seiner authentischsten Seite zeigen kann.
Lass uns hier mal reinhören bei RTL. Die Handwerkerin und Influencerin Sandra Hunke war da und sie sprach die sogenannte Arschhochprämie an. Hier ist die Antwort vom Kanzler.
Es gab ganz viele in der Diskussion, die sagen, das bringt's. Ich habe gesagt, vielleicht nicht, aber Schaden tut's auch nicht weiter. Mhm. Aber es riecht natürlich viele auf, weil die sagen, ich gehe ja morgens los und frage nicht nach einer Prämie. Ich übrigens auch. Und das Zweite ist, dass man dann natürlich gucken muss, dass es auf der anderen Seite auch stimmt. Und da finde ich, ist es richtig, dass wir da die Schraube angedreht haben. Mhm. Und das steht auch in diesem konkreten Gesetz im Wesentlichen drin. 90% ist striktere, härtere Vorschriften.
Ich finde, Jörg, da kommt ein bisschen was zusammen. Also er macht das sehr locker. Also die Antwort, die fällt ihm ja scheinbar leicht. Und da war auch das berühmte Schmunzeln vom Kanzler wieder zu sehen. Aber er sagt, er ist nicht so richtig dafür, trägt das aber trotzdem mit. Und zweitens ist auch nicht wichtig genug, dass er es stoppt. Und da frage ich mich schon, er ist doch der Chef.
Genau, das ist genau der Punkt. Es war ein ganz schwacher Moment, fand ich. Also zu sagen, ich finde es eigentlich auch nicht gut, dann fragt man sich doch, warum bitte ist er der Bundeskanzler, er ist der Regierungschef, er hat die Richtlinienkompetenz, er muss doch dafür sorgen, gerade wenn Dinge viel Geld kosten und diese Arschhochprämie kostet viel Geld, dann muss er doch rechtzeitig dafür sorgen, wenn er das nicht für angemessen hält, dann muss das verhindern und kann nicht im Nachhinein sagen, naja, schaden wird es wohl auch nichts. Es war ein ganz schwacher Moment, zeigt auch ein bisschen das Problem, das Olaf Scholz in diesen sehr anstrengenden Ampeljahren hatte. Am Ende hat er zu oft nur versucht zu moderieren und hat sich zu selten richtig durchgesetzt. Und das ist in diesem Zitat, das du eben hier eingespielt hast, finde ich sehr gut deutlich geworden.
Kommt denn diese Prämie nun deiner Meinung nach?
Ich glaube nicht. Das ist ja ähnlich wie beim Heizungsgesetz, wenn sich erstmal da ein richtiger Widerstand aufgebaut hat, dann ist das politisch erledigtes Thema. Also wenn jetzt alle sich davon vom Hof gemacht haben und niemand mehr diese Idee gut findet, wie soll das denn jetzt in ein Gesetzgebungsverfahren kommen? Wer soll doch da noch die Hand geben? Also ich halte es für ausgeschlossen.
Aber sind wir da nicht wieder bei diesem grundsätzlichen Problem in der Koalition, was ich nicht nachvollziehen kann? Also ich verstehe natürlich, welche Zwänge hinterher auftreten. Ich bin ja nicht blöd, aber ich verstehe trotzdem das Handwerk nicht. Also die setzen sich zusammen und dann debattieren sie ja, es ging ja angeblich, so habe ich es zumindest gehört und gelesen, korrigiere mich, wenn das falsch ist, es ging um ein schwieriges Thema, innere Sicherheit, Migration, und dann hat Robert Habeck wohl gesagt, ja, aber dann müssen wir diese Prämie hier machen, ja, weil das muss ich in irgendeiner Form auch meinen eigenen Leuten präsentieren. Selbst Hubertus Heil war dagegen, hat aber dann wie die gesamte Ampel, wie die gesamte Bundesregierung dafür gestimmt, und hinterher gehen sie auseinander und das Erste, was sie machen, wenn sie ein Mikrofon sehen und sagen, ja, so richtig gut finde ich es nicht.
Dass sich auch Robert Habeck jetzt mehr oder weniger davon distanziert hat, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wer das jetzt am Ende brachial durchgesetzt hat. Ob es wiederum die Beraterriege rund um Habeck war, ist es am Ende ja wurscht. Ja? Wenn man also so, das ist wirklich schlechtes Regierungshandeln. Ja? Wenn man also Dinge entscheidet und dann während diesem Entscheidungsprozess sich vom Hof macht und es zerredet und am Ende feststellt, na, eigentlich habe ich es gar nicht gewollt und die anderen waren es doch, dann blamiert man sich bis auf die Knochen. Da wird man unglaubwürdig bei den Wählerinnen und Wählern. Und das darf nicht passieren, gerade wenn es um so viel Geld geht. Und wir haben es ja schon mal erlebt, gerade wenn es jetzt um schlechtes Regierungshandeln geht. Und dann muss ich jetzt nochmal auf Robert Habeck kommen, der ja mit diesem Heizungsgesetz, das er ja mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen wollte, das beste Beispiel dafür abgeliefert hat, wie man es nicht macht. Denn dieses Heizungsgesetz sah ja unfassbar hohe Kosten für den einzelnen Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer vor. Und als am Ende sich eine riesige Protestwelle aufbaute und man sich fragte, wie soll ich das denn überhaupt bezahlen? Erst dann kam man auf die Idee, da vielleicht eine Förderung einzubauen und Maßnahmen zu ergreifen, damit die Leute in der Lage sind, diese Wärmepumpe einzubauen, ohne ihr Haus verkaufen zu müssen. Und da kam damals Matthias Mirsch ins Spiel von der SPD-Seite und der hat diese Förderung in dieses Heizungsgesetz eingebaut und dafür gesorgt, dass es am Ende doch noch ins parlamentarische Verfahren gehen konnte. Ja? Und das ist jetzt Stichwort Regierungshandeln. Das ist, glaube ich, ein Vorwurf, den sich auch die Ampel anhören muss, dass manche Dinge einfach sehr, sehr schlecht ausverhandelt und umgesetzt wurden. Und da ist jetzt die Arschhochprämie im Grunde das höchste Beispiel dafür. Und wollen wir hoffen, dass wir jetzt das nächste halbe, dreiviertel Jahr nicht weitere Beispiel dafür noch erleben, weil so wird es nichts. Und wenn jetzt Matthias Mirsch den Auftrag hat, die SPD zur stärksten Fraktion zu machen, das heißt, sie muss sich verdoppeln nach Stand heute, ja, dann darf sowas nicht passieren.
Ja, und Robert Habeck, also ich meine, auf der einen Seite, gut, er hat sich öffentlich hingestellt, hat sich kreuzigen lassen und ist auch zu Kreuze gekrochen und hat gesagt, war ein Fehler. Aber dann noch einen oben drauf zu setzen, so nach dem Motto, also ganz kampflos gebe ich mich hier nicht geschlagen, sondern noch zu sagen, ich wollte mal gucken, wie weit ich gehen konnte. Das hat er ja in der Öffentlichkeit gesagt. Da war ich sprachlos.
Ja, da waren wir alle sprachlos, ist ja in den Kommentaren, in den Einschlägen nachzulesen. Also Politik ist nicht dazu da, zu gucken, wie weit man gehen kann. Politik ist dazu da, Dinge umzusetzen, die man absolut für notwendig und für vernünftig hält. Ja, und das hat mich auch sehr schockiert, dieses Zitat, und zeigt auch ein bisschen was für eine Ideologie teilweise in die Politik hineingetragen wurde. Ja, das war ein sehr entlarvender Moment von Robert Habeck. Und ich glaube, diesen Satz, den würde sich noch ziemlich oft anhören müssen.
Kommen wir nochmal zu der RTL-Sendung zurück. Ein anderes Thema wurde nämlich für Scholz, fand ich, richtig schwierig. Wüsste jetzt auch nicht, ob ich da optimal hätte reagieren können. Das war sehr emotional. Michael Kürath saß mit am Tisch mit dem Kanzler. Seine Tochter Anne-Marie und ihr Freund Danny sind beim Attentat von Brokstedt im Jahr 2023 ermordet worden. Und hier ist die Aussage im Allgemeinen von Olaf Scholz dazu.
Ich will Ihnen gerne sagen, dass ich total erschüttert war über das Verbrechen. Und es war auch für mich ganz dramatisch bei der Trauerveranstaltung, die dort öffentlich organisiert worden ist, wo ich extra hingefahren bin. Und ich will Ihnen gerne sagen, dass jedes Mal, wenn ich daran denke oder wir jetzt darüber sprechen, das auch in mir hochkommt. Also das ist schon etwas, wo man kaum fassen kann, was für ein furchtbares Schicksal die beiden jungen Leute dort erfahren haben, indem sie praktisch in ihrer frischen Liebe getötet worden sind. Und dafür kann man überhaupt keine Verzeihung aussprechen. Da muss auch hart mit den Möglichkeiten, die das Strafrecht bietet, agiert werden. Aber Trost bietet das, glaube ich, nie. Und deshalb will ich Ihnen unbedingt sagen, dass ich, aber auch viele andere sehr mit ihm fühlen und das auch weiter tun werden. Das hört nicht auf. Das ist ein Verbrechen, das aus meinem Kopf nicht verschwinden wird. Und ich weiß von vielen anderen, dass es bei Ihnen genauso ist.
Ja, also ich will das jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen, aber zu sagen, er ist extra zu der Trauerfeier hingefahren, weiß ich nicht. Und dann hat der Kanzler auch im weiteren Verlauf noch davon gesprochen, dass er sich eine Excel-Tabelle angelegt hat, in der er Fragen oder Fortschritte rund um das Thema Migration in Deutschland für sich und seine Mitarbeiter aufführt. Also eine Excel-Tabelle, also da komme ich doch schon an meine Grenzen. Ich weiß, dass das schwer ist in der Situation, Jörg. Mhm. Aber eine Excel-Tabelle in Verbindung mit Menschen, die ermordet wurden?
Ja, also das ist eine Scholz'sche Logik, die kann wahrscheinlich niemand so richtig nachvollziehen. Natürlich wäre es besser gewesen, er wäre sehr viel emotionaler auf den Vater, der seine Tochter da verloren hat, eingegangen. Aber ich sage mal, gemessen an Scholz'schen Auftritten, die ich sonst schon gehört habe, war das schon einigermaßen emotional bei ihm. Ja, das ist ja nicht die größte Stärke des Kanzlers, die Emotionalität. Deswegen war ich jetzt von dieser hölzernen Antwort, die er da gegeben hat, nicht besonders überrascht. Er steht bei dem Thema unter Druck. Aber ich meine, es ist schon mutig, grundsätzlich sich in so eine Sendung vor eine Kamera zu begeben und dem Vater in die Augen zu schauen, der ein Tochtermorde ist. Und das ist schon, da zeigt er, wie ich finde, und das muss man ihm schon attestieren, ein ordentliches Maß Mut. Und wir dürfen uns auch mal in Erinnerung rufen an der Stelle, Olaf Scholz ist ja nicht verantwortlich zu machen, persönlich, für das, was in der Migration die letzten Jahre schiefgelaufen ist. Er war in der rot-schwarzen Koalition Finanzminister, wenn ich mich richtig erinnere, nicht der Bundeskanzler, Innenminister war Horst Seehofer. Das heißt, vieles, was da in der Migration schiefgelaufen ist und viele Migranten mit kriminellem Hintergrund, die ins Land gekommen sind, sind unter einer CDU- und CSU-geführten Regierung ins Land gekommen. Ja? Und das wird, finde ich, in der Debatte zu oft vergessen. Und da fokussiert sich zu oft, wie ich finde, unfairerweise der Missmut an Scholz und auch an den Grünen. Die baden jetzt aus, was 16 Jahre vorher teilweise an falscher Politik gemacht wurde. Ja? Und dass sich jetzt Scholz Excel-Tabellen anlegt, um Fortschritte im Kampf gegen illegale Migration nachzuverfolgen, meine Güte, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Hauptsache, er kommt voran mit seinen Excel-Tabellen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja? Er hat ja ein Versprechen gegeben, das war auf dem Spiegeltitel ja für alle gut zu erkennen. Ne? Wir müssen viel konsequenter abschieben. Daran wird er jetzt gemessen und er spürt den Druck natürlich. Ich weiß, dass es nicht recht war, dass dieses Zitat so groß quasi gehighlightet wurde. Und jetzt wird er genau daran gemessen. Und das fällt ihm natürlich schwer, weil die Bundesregierung kann gar nicht so einfach die Abschiebung garantieren, weil Abschiebung ist Ländersache. Das muss alles quasi über die Länder laufen und er kann gesetzliche Rahmenbedingungen natürlich schaffen. Aber es ist im Grunde genommen illusorisch zu glauben, dass die Zahlen, die jetzt aufgelaufen sind, mit einer strengeren Abschiebepolitik schnell abzutragen sind. Ja, und das Problem hat er erkannt und setzt sich natürlich dann auch in solchen Formaten mit dem Thema auseinander, weil er sich nicht werfen lassen will, dass er nichts tut.
Aber da nochmal, du hast es eben im Nebensatz gesagt, dass du, soweit du weißt, er davon nicht so begeistert war, dass der Spiegel das denn als Titel oder als Titelschlagzeile rausgehauen hat, weil das hat ja wirklich einen enormen, also das hat schon eine enorme Resonanz im Land ausgelöst, nicht nur in der Politikszene. Ausgerechnet Olaf Scholz, der so wohl überlegt alles sagt, hat das nicht kommen sehen, dass das der Spiegel nehmen könnte als Überschrift. Das ist, finde ich, erstaunlich.
Ja, sowas passiert gelegentlich. Mhm. Ja, das ist selbst Profis. Ich habe das jetzt nicht von Olaf Scholz persönlich, aber das habe ich aus dem Umfeld gehört und ich halte es auch für plausibel, weil das natürlich ein Satz ist, an dem er jede Woche gemessen werden kann. Mhm. Das ist ein Satz, den kann ihm natürlich so eine Alice Weidel oder kann so ein Friedrich Merz jede Woche um die Ohren hauen. Und deswegen war das, glaube ich,
jetzt... Machen Sie auch.
Deswegen war es jetzt in der Autorisierung wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schlau, den so hart drin zu lassen. Aber andererseits sind wir Journalisten ja immer froh, wenn im Interview was drinsteht, was dann auch eine Schlagzeile trägt. Denn die Interviews, diese halbgaren Interviews, wo man hinterher stundenlang nach einer Schlagzeile suchen muss, die kennen wir ja alle und immer noch nicht.
Ja, pass auf. Ich würde trotzdem sagen, weil du hast das ja eben sehr gut beschrieben, auch wie emotional, was für ein Aufgalopp das ist, sich da hinzusetzen. Man vor der gesamten Fernsehöffentlichkeit, vor dem gesamten Land muss man sich dann in so einem Moment mit so einer Situation konfrontieren lassen. Aber ich möchte die Antwort von dem Vater, von Michael Kürer, trotzdem einmal nochmal vorspielen.
Es geht hier nicht um Leute, es geht um Menschen. Und diese Menschen hießen Ann-Marie und Danny in unserem Fall. Es sind nicht Leute, irgendwelche Leute. Wir als kleine Handwerksmeister, wir müssen jeden Quatsch 20 Mal dokumentieren. Wir verwenden heute fast die Hälfte unserer Arbeitszeit für Dokumentationspflichten, die der Staat von uns verlangt, um alles nachweisen zu können. Und der Staat stellt sich und sagt, ich weiß nicht, wer ins Land kommt, ich weiß nicht, wo er ist, ich weiß nicht, wo er hingeht, ich weiß auch nicht, was er macht, aber Geld kriegt er jeden Monat.
Über den Punkt,
Herr Scholz, wie sollen wir das als Eltern? Ich bin mit über 300 Eltern in Kontakt. Was uns alle eint, es ist immer dasselbe Täterprofil, es ist dasselbe Tatwerkzeug, es ist nahezu derselbe Tathergang, es sind nahezu dieselben Tatmotive und es sind am Ende jeder Tat dieselben Floskeln, die wir von der Politik seit Jahren hören und es ändert sich gar nicht.
Ich glaube, das ist genauso der Punkt, wo Politiker gerne dann sagen, das ist zu komplex. Saskia Esken sagt dann immer, jetzt werden Sie mal nicht unterkomplex. Das ist möglicherweise eine Vereinfachung, mag sein, aber da trifft der Kanzler auf die Realität. Das ist das, was die Menschen denken, oder?
Naja, also ich fand das erstmal bewundernswert, mit welcher Selbstbeherrschung der Vater diesen Satz formulieren konnte. Also ich habe auch drei Kinder. Ich wäre aus dem Anzug geschlüpft wahrscheinlich nach der Vorrede von Scholz. Und das war schon bemerkenswert, wie kühl der Vater das auf den Punkt gebracht hat. Aber genau so ist es ja. Ja, und man muss in die Statistiken gucken. Ja, und die Statistiken lügen an der Stelle nicht. Sogar es wird manchmal sogar versucht, diese Statistiken so zu erstellen, dass sie gar nicht so leicht zu erfassen sind. Aber es gibt einfach eine bestimmte Kriminalität, die ist im Zusammenhang mit Migration dramatisch gestiegen. Es ist eine Gewaltkriminalität verbunden mit Messern. Es ist eine ganz bestimmte Kriminalität bei den Sexualdelikten, Stichwort Gruppenvergewaltigung. Das ist alles bekannt bei den Sicherheitsbehörden. Es ist in den Statistiken dokumentiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Dinge ausspricht. Ja. Was im Augenblick überhaupt nicht hilft, ist, und da machen leider viel zu viele mit, Dinge so zu übertünchen oder nicht anzusprechen oder im Wagen zu lassen. Ja. Mhm. Bei uns zum Beispiel in der Redaktion gab es lange Debatten, wann schreiben wir eigentlich, ob ein Straftäter jetzt einen ausländischen Pass hat oder nicht. Und ich sage, das gehört dazu. Das erwarten die Menschen, sie wollen einfach wissen, was ist. Ja. Natürlich ist es völlig egal, ob ein Deutscher, ein Spanier oder ein Franzose oder eine rote Ampel fährt. Ja. Aber wenn es eine bestimmte Art von Gewaltkriminalität gibt, Bandenkriminalität oder Sexualdelikte, dann gehört es dazu, ob es jetzt ein Afghaner, ein Syrer oder auch ein Deutscher war. Und deswegen finde ich es absolut legitim, dass man grundsätzlich bei relevanten Verbrechen dazu schreibt, welchen Hintergrund der Täter hat. Das hat nichts mit Rassismus zu tun oder mit Migrationsfeindlichkeit, sondern das ist einfach eine ganz klare Beschreibung der Lage, die wir brauchen, um irgendwie den Zustand des Landes zu erfassen. Und deswegen ist es auch so richtig, bei diesen Meldungen da auch zu schreiben, der erschossene Verdächtige im Vorgarten war schwarze Hautfarbe. Ja? Das ist einfach relevant in dem Zusammenhang. Und deswegen ist es auch relevant im Zusammenhang, wenn wir jetzt hier in der Öffentlichkeit, es gibt einen Messerüberfall gibt und der ist von einem gewalttätigen Syrer ausgeübt worden, dann gehört es dazu. Ja? Aber so weit sind wir in der Debatte leider noch nicht. Mhm. Ja?
Um unser Gespräch noch einmal abzurunden, gehen wir noch mal in den Bundestag zum Schluss. Und zwar heute ist Samstag, vorgestern war es am Donnerstag im Bundestag. Friedrich Merz meldet sich nach einer Rede von Rolf Mützenich, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Bundestag, zu Wort. Also nach seiner Rede. Es geht um Waffenlieferungen an Israel.
Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, darauf hinzuweisen, dass bei uns eine größere Zahl von Unternehmen sich zu Wort gemeldet haben mit schriftlichen Unterlagen darüber, dass Genehmigungen beantragt worden sind und seit Monaten von der Bundesregierung nicht bearbeitet werden. Es bleibt nicht verborgen, dass in den Gesprächen der Bundesregierung mit der israelischen Regierung dort gesagt wird, stellt gar nicht erst die Frage, ob wir liefern. Wir werden in jedem Falle Nein sagen. Und nur so Sie dann sagen können, es hätte ja gar keine Anträge gegeben und deswegen hätte man auch gar keine Entscheidungen treffen müssen.
So, und um das Ganze abzurunden, für alle, die das nicht mitbekommen haben, müssen wir jetzt gleich noch den zweiten O-Ton hinterher schieben, weil Merz spricht ja Mütze nicht an, aber das triggert den Kanzler so sehr, dass er selbst darauf sofort antworten will.
Ja, schönen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, hier als Abgeordneter zu sprechen. Ich will ganz persönlich sagen, wir haben nicht entschieden, keine Waffen zu liefern. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern.
Hat Merz hier einen wunden Punkt getroffen, dass der Kanzler nach vorne stürmt?
Ja, offensichtlich hat er einen wunden Punkt getroffen. Ich kann jetzt, mir liegen diese Beschwerden der deutschen Rüstungsunternehmen nicht vor. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber wenn Friedrich Merz das in die Öffentlichkeit trägt, gehe ich fest davon aus, dass er Hinweise hatte darauf, dass es ist. Und der Kanzler hat ja auch nicht dementiert, dass es Vorbehalte gibt. Er hat nur gesagt, wir exportieren Waffen, was ja auch stimmt. Es sind immer wieder Waffen nach Israel exportiert worden. Aber wenn wir jetzt mal auf die Haltung der Bundesregierung im aktuellen Konflikt blicken und was so Annalena Baerbock so in den letzten Wochen auch zu dem Konflikt persönlich gesagt hat, neige ich tatsächlich schwer dazu, Friedrich Merz zu glauben, dass es so ist. Denn das hat mich doch gelegentlich irritiert, wie im Auswärtigen Amt die Lage in Nahost eingeschätzt wird. Besonders irritiert war ich von der Feststellung, dass es nicht im Interesse der Sicherheit Israels ist, dass der Hezbollah-Chef aus dem Verkehr gezogen wird. Ne? Einer der größten Terroristen, der Raketenangriffe auf die unschuldige Zivilbevölkerung organisiert hat, ist natürlich ein legitimes Ziel für die israelische Regierung gewesen. Und natürlich ist die Welt sicherer ohne einen Terrorchef, der sowas organisiert. Ne? Und deswegen hat diese Analyse von Frau Baerbock, fand ich, ziemlich daneben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es genauso ist, dass das Auswärtige Amt in allen Kontakten auch nach Israel, Frau Baerbock war ja oft in Israel, einfach ausstrahlt, was möglich ist und was nicht möglich ist und dass die Israelis sich dann entsprechend auch fügen.
Ja, und du hast das eben, glaube ich, im Nebensatz auch schon
ausgesprochen. Scholz bestreitet in seiner Antwort ja nicht, dass die Bundesregierung den Israelis gesagt hat, stellt keine Anträge. Er hat es nicht bestritten, er hat nur gesagt, wir würden liefern, wenn die was wollen. Aber wenn sie nichts sagen, können wir auch nicht liefern. Also ist das so ein typischer Scholz?
Naja, ab einer gewissen Ebene muss man halt sehr, sehr, sehr vorsichtig und geschickt argumentieren. Ne? Und da ist Scholz ein großer Meister darin. Als es mit dem Cum-Ex, mit der Cum-Ex-Affäre in Hamburg eng wurde, hat er sich auf die Argumentation verlegt, ich kann mich nicht erinnern. Und das war wahrscheinlich der schlauste Schachzug ever, weil das ist ein Argument, das kann keiner aushebeln, ja? Wenn man diese Schwäche eingesteht. Ja? Also Scholz ist schon sehr, sehr geschickt. Im Kontern von Vorwürfen, da ist er ein großer Profi und ich meine, er ist einfach von allen Politikern wahrscheinlich der erfahrenste, hat alle Ämter schon gehabt, vom Bürgermeister, SPD, Generalsekretär, Arbeitsminister, Finanzminister, Vizekanzler, Bundeskanzler. Er ist erfahren genug, wenn es eng wird, da die richtige Antwort zu geben, ohne dass man hinterher irgendwie die Unwahrheit nachweisen kann.
Ja, und auffällig war auch, der Kanzler und Münzenich haben sich nach dieser Szene im Bundestag sofort zum Vier-Augen-Gespräch zurückgezogen. Also irgendwas hat Merz da getriggert und du sagst es richtig, wir wissen es natürlich nicht, ob das stimmt, dass die Rüstungsfirmen, aber irgendwas ist da auf jeden Fall im Gange bei diesem Thema. Jörg.
Wir kennen die Zahlen. Es sind quasi keine Waffen exportiert worden in letzter Zeit und das muss ja einen Grund haben.
Ja. Jörg, ich sag mal danke, das war deine Premiere hier bei Hamburg am Morgen. Tausend Dank dafür, dass du dabei warst. Dürfen wir dich wieder einladen?
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, dann sag ich mal in meine alte Heimatstadt nach Berlin schöne Grüße, schönes Wochenende für alle und für dich, Jörg, natürlich auch ein wunderbares Wochenende.
Und ich sag tschüss zurück nach Hamburg.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.